Sei willkommen beim Körpergefühl-Podcast von Sarahs Tanzstudio. Ich bin Sarah Theile und ich habe meinen Körper nicht nur beim Tanzen kennengelernt, sondern auch über meine Gefühle. Und da möchte ich dich mitnehmen, dass du deinen Emotionen, die in deinem Körpergedächtnis gespeichert sind, begegnen kannst. Du bist hier richtig, wenn du glaubst, du kannst nicht tanzen. Oder auch wenn du einfach mehr zu dir selbst finden möchtest und deinen wahren Wesenskern immer häufiger leben. Dabei möchte ich dich mit meinem Podcast unterstützen. In Folge 7 meiner Reihe Körpergefühl und frühes Trauma möchte ich dich fragen, resigniert dein Kind Erstarrungsmodus und Scham im frühen Trauma? Wenn du die letzte Folge gehört hast, hast du vielleicht schon dich selbst reflektiert, über deine eigene Kindheit, deine eigene Babyzeit nachgedacht. Und das tun wir meist, wenn wir selbst Kinder bekommen oder wenn wir unter unseren eigenen Symptomen leiden und die seelischen Ursachen erkunden wollen. Kannst du erkennen, wann dein Baby akut im Erstarrungsmodus ist? Nein, das kannst du nicht. Du brauchst das Wissen aus der Bindungsforschung. Es kann sein, dass du einfach ein zufriedenes Baby hast, das sich gut an seine Umwelt außerhalb vom Mutterleib angepasst hat. Nicht jedes pflegeleichte Baby ist ein traumatisiertes Kind. Was du nun tun kannst, wenn du dich über Bindung informieren möchtest. Es gibt eine Reihe bindungsorientierter Bücher über den Umgang mit Babys. Und ja, du kannst schauen, immer wenn du dir einen Knopf zum Ausschalten von deinem Kind wünschst, kannst du reflektieren, was dahinter steckt. Wenn du nämlich durch Konsequenzen das Kind handlungsunfähig machst und so das Kind in die Erstarrung rutscht, dann haben wir ja das, was wir vermeiden wollen. Also bei dem Baby ist es super wichtig, vorher über Bindung und bindungsorientierten Umgang sich zu informieren, was eigentlich natürliches Verhalten vom Baby ist. Denn durch unsere Erziehung und Prägung haben wir oft Dinge verinnerlicht, die absolut gar nicht der Natur eines Babys entsprechen. Da hilft auch manchmal der Blick in andere Länder, wie da mit Babys umgegangen wird. Und um zu verstehen, dass das wirklich so ist, da kannst du einfach gucken, wie die Empfehlungen, wie mit Babys umzugehen ist, wann die Beikost bekommen, wie lange die gestillt werden sollen, wann die, weiß ich nicht, irgendwelche Entwicklungsschritte erreichen sollen. Das ist in den Ländern, allein in Europa, mega unterschiedlich. Und da kannst du schon wissen, da hat irgendwer mal geguckt, ob welche Regel vielleicht mal passt. Und wenn das nicht alles auf dein Kind passt, dann komm wieder zurück zu dem Vertrauen in die Natur des Menschen. Dann frage dich immer, was ist jetzt das Natürlichste? Wie wäre mein Kind sonst durchs Leben gekommen? Oder wie hätte die Menschheit überlebt? Ja, da können wir nämlich uns entspannen, wenn unser Baby nun mal keinen Brei mag, zum Beispiel. Also diese, und beim kleinen Kind halt, wenn du durch Konsequenzen und du sagst, wie jetzt nicht und dann das Kind kann nicht mehr sprechen, kann nicht mehr äußern, kann seine Gefühle nicht ausdrücken, sondern muss sich jetzt einfach dir unterordnen, dann kommt eben auch diese Erstarrung eher auf. Dann kannst du gucken, wie reagieren wir aufeinander. Beim Baby ist es natürlich schwierig, die Zeichen der Erstarrung zu deuten, wie schon gesagt. Und da kannst du höchstens gucken, wie war mein Verhalten vorher? Und wie ist es sonst? Also, wenn plötzlich was ist, dass das Baby so irgendwie total lange schläft und vorher war vielleicht was ganz Aufwühlendes oder so, oder vielleicht warst du selbst gestresst und konntest nicht reagieren oder wie auch immer, dann kann das schon wieder ein Zeichen sein, dass da einmal der Erstarrungsmodus eingetreten ist. Dann kannst du wissen, dass du den wieder trösten kannst, wieder bindungsstärkende Dinge mit deinem Baby dir vornehmen, die du machst, dass ihr euch wieder ein bisschen Ruhe zusammen gönnt. Ja, genau, denn oft sind wir ja schon im Wochenbett gestresst. Entweder weil das Stillen nicht klappt, weil uns das neue Alltag total überfordert oder weil wir meinen, wir müssten noch 1000 Termine extra machen und dann auch noch den Haushalt schmeißen, anstatt erstmal mit dem Baby im Hier und Jetzt, im Leben, in unserem neuen Leben anzukommen. Ja, und da kann manchmal die Bindung ein bisschen wackelig werden, wenn wir da zu wenig Unterstützung zum Beispiel haben und dann einfach nur gestresst sind. Und eine gestresste Mutter kann dann wieder schlechter auf die Signale des Babys feinfühlig und prompt reagieren. Bei größeren Kindern kannst du die Zeichen für Erstarrung dann schon besser deuten. Wenn ihr zum Beispiel eine Auseinandersetzung habt, du hast jetzt gerade geschimpft und dein Kind verschränkt die Arme und gibt auf, es nochmal erklären zu wollen. Oft ist ja so, die Kinder so, ja, aber. Und wenn wir dann immer wieder drauf reden und reden, dann irgendwann verschränken sie die Arme oder kneifen die Lippen zusammen. Das ist dann eine abschneidende Antwort deinerseits, weil du hast nicht erlaubt, dass dein Kind etwas ausdrücken darf, etwas erklären darf, den Grund schildern für das Verhalten, wenn es den überhaupt schon schildern kann mit Worten. Zum Beispiel, wenn du mit deinem kleinen Kind irgendwie in einer Kindergruppe unterwegs bist und du sagst dann sowas wie, wenn du jetzt noch einmal vordrängelst, dann gehen wir nach Hause. Ja, und dann musst du es ja auch tun. Dann macht dein Kind auf jeden Fall nochmal, weil du hast ja nicht das wahre Bedürfnis hinter dem Vordrängeln gerade erkannt. Und dieser Übermut ist jetzt einfach stärker gerade im Kind und es drängelt sich halt noch zweimal vor. Und dann, wenn du dann wirklich durchziehst und ihr geht dann nach Hause, dann geht dein Kind in die Erstarrung, weil es wird handlungsunfähig gemacht. Es darf sich nicht erklären. Es wurde vor allen Dingen nicht richtig verstanden, weil das Verhalten falsch gedeutet wurde, nämlich du ärgerst hier alle und wer böse ist, muss raus. Ja, es gibt keine bösen Kinder, die wollen dich auch nicht ärgern. Es gibt irgendeinen Grund und da können wir ganz anders feinfühlig drauf reagieren und so eben diese Erstarrung im Kind vermeiden. Andere Zeichen sind einfach auch, ja, die Lippen sind zusammengekniffen, das Kind unterdrückt ein Weinen oder schämt sich. Und diese Scham, die ist einfach super wichtig, darüber jetzt mal zu sprechen. Denn früher wurde ja eher noch gesagt, schäm dich. Und ja, ist gut, wenn er sich schämt, dann weiß er wenigstens, dann lernt er und so. Genau. Und deshalb möchte ich jetzt mit dir ins Thema Scham einsteigen. Ein Beispiel für gesunde Scham ist zum Beispiel, dass wir merken, das machen wir hier nicht in der Gruppe. Das ist einfach etwas Natürliches, was in uns ist. Dass wir merken, na gut, hier laufen nicht alle nackig im Kindergarten rum. Und wenn ich jetzt als Einziger auf einmal nackt bin, dann schämen die sich von Natur aus. Und das ist, ja, ist ein plakatives, blödes Beispiel eigentlich. Aber gut, es zeigt ganz deutlich, dass es so eine natürliche Scham in uns gibt. Und die sichert einfach unser soziales Leben. Wir lernen, wie wir in unserer Menschengruppe quasi, wie wir da reinpassen und wie da das soziale Leben miteinander funktioniert, welche Regeln es quasi gibt, woran sich alle auch halten, damit eben diese Kooperation gelingt. Und das ist eine gesunde Scham. Also Scham ist auch nicht so schlimm, dass wir jetzt sagen müssen, okay, niemals darf sich irgendwer schämen, sondern das gehört zur kindlichen Entwicklung dazu, eben in der ganz natürlichen Sozialisation. Dann gibt es natürlich noch die toxische Scham, also die ungesunde Scham, was in Richtung frühes Trauma dann geht. Dann haben wir, wenn wir uns schämen, nämlich absolut das Gefühl, ich bin falsch und gehen in diese Erstarrung. Und um das näher zu erläutern, habe ich mir ein Beispiel überlegt. Und zwar, dein Kind ist im Exploriermodus und malt den Boden mit wasserfestem Filzstift an. Du kommst rein. Deine natürliche Reaktion darauf, was hast du gemacht? Oh nein! Das Kind bemerkt, oh, das war falsch, das war unerwünscht und schämt sich dann direkt. Bis hierher ist alles okay. Was dann passiert, ist entscheidend. Ich als erwachsene Bezugsperson habe die Aufgabe, die Beziehung zu meinem Kind jetzt wieder herzustellen. Ich sage also nach meinem ersten unverständlichen Schreck, du wolltest malen und hast diese tollen Stifte entdeckt. Du wusstest nicht, dass du nicht auf dem Boden malen darfst. Ich weiß das. Du hast dich erschreckt, dass ich so geschrien habe und dass ich sauer war wegen den Strichen auf dem Boden. Das hatte nichts mit dir zu tun. Dich habe ich immer lieb. Das kannst du mit deinen Worten ausdrücken, dass dein Kind einfach weiß, Mama hat mich trotzdem lieb, auch wenn ich das jetzt hier gemacht habe, was Mama total blöd findet. Und dann kann ich auch nochmal ruhig sagen, oh, ich finde das richtig blöd, weil ich will, dass der Boden sauber bleibt. Wenn du es noch nicht schaffst, dann wieder ruhig zu sein, dann kannst du vielleicht erstmal kurz rausgehen, tief durchatmen. Und dann vielleicht auch nochmal sagen, oh Mann, mich ärgern diese Striche so. Wichtig ist die Formulierung, dass das Kind hört, die Striche sind doof und nicht ich bin hier schlimm. Ich bin ein böses Kind, weil ich den Boden angemalt habe. Wenn du schon ruhig geworden bist, dann kannst du auch sagen, komm, wir suchen jetzt eine große Pappe. Auf der kannst du dann malen. Dann kannst du diese tollen Stifte ausprobieren mit mir zusammen. Denn für mich ist wichtig, dass der Boden sauber bleibt. Wir malen hier bei uns in der Familie auf Pappe und auf Papier. Jetzt hat das Kind gelernt, wo in dieser Familie gemalt werden darf. Noch viel wichtiger, es hat meine menschliche Reaktion erlebt und es hat gleichzeitig erlebt, dass es als Mensch okay ist. Und das ist einfach super wichtig. So, das andere Beispiel, was passiert, wenn wir diese Scham jetzt nicht auffangen, wenn dann passiert, dass es halt diese ungesunde Scham wird und in eine Erstarrung geht, in eine Traumareaktion. Das ist, wenn wir nach dem Geschimpfe wegen der Malerei nicht das Beziehungsangebot machen. Wenn wir zum Beispiel weiter das Kind beschämen mit Sätzen, was hast du dir gedacht, das musst du doch wissen, oh je, oh je, oh je. Ja, im Kind ist dann ganz schnell etwas erstarrt. Es glaubt, ich bin falsch. Es glaubt, es kann passieren, dass Mama mich nicht mehr liebt. Jetzt muss das Kind unbewusst eine Anpassungsleistung erbringen, um die Bindung wiederherzustellen. Und wenn wir in der Wut weggehen oder wütend alles wegputzen und das Kind eben nicht koregulieren, so wie ich es eben beschrieben habe, dann kommt das Kind irgendwann zu uns und macht seinerseits das Beziehungsangebot. Das sagt vielleicht, hier, wir können das Buch lesen oder jetzt darfst du mich kuscheln oder macht irgendwas, wo es weiß, das findest du gut oder guck mal, Mama, ich habe dir geholfen, ich habe hier schon mal was aufgeräumt oder sowas. Oder es hängt an dir und braucht die sogenannte Aufmerksamkeit. Dieses Thema Scham ist so ein tiefes Thema, weil wir uns selbst wahrscheinlich noch an viele Situationen in der Kindergruppe auch oder in der Schule erinnern, wo wir uns geschämt haben. Und es hängt einfach immer mit dieser Erstarrungsreaktion zusammen. Dieses körperliche Erstarren, wenn du dich schämst. Vielleicht kannst du sogar eine Situation gerade in deinem inneren Gedächtnis vor deinem inneren Auge aufrufen und du fühlst dann sogar noch, wie du da standest und dich geschämt hast und wie ja, du bewegungslos geworden bist dadurch. Kinder haben diesen Zugang zum Körper noch total. Die haben dieses freie Bewegen, diese Bewegungsimpulse, die Körpersignale, die sie sofort spüren. Und deshalb kann auch dieses körperliche Angebot, wenn du jetzt ein körperliches Angebot machst, von der Erstarrung befreien. Deshalb ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ihr so einen Wutausbruch hattest oder du bist jetzt völlig ausgerastet, weil der Boden mit Edding angemalt wurde, dass du dann später danach wieder dieses Beziehungsangebot machst und auch über die Körperebene dein Kind wieder runterholst und wieder zurückholst in dieses Körperliche. Dass diese natürlichen Körpersignale, dass alles wieder ins Fließen kommt, dass das Nervensystem sich wieder einspielt. Genau. Du kannst dein Kind einfach grundsätzlich beobachten und du kannst immer ein Angebot machen, ein Beziehungsangebot und das auch an die Umgebung anpassen. Ich hoffe, dass im Beispiel deutlich geworden ist, dass du nicht jede Frustration vermeiden kannst oder jede erschütternde Erfahrung verhindern musst. Dieser Trost ist einfach was ganz Wichtiges und das kann immer diesen Umschwung wieder bringen. Weil wir können ja auch keine perfekten Menschen sein. Und ich raste auch mal aus, wenn irgendwie meine Kinder da an einem Tag, wo ich sowieso gestresst und müde bin, mir noch einen Liter Wasser über den Tisch kippen aus Versehen. Dann schimpfe ich auch erstmal noch rum. Doch ich weiß, dass ich nachher immer wieder es relativiere, mit den Kindern nochmal spreche und dann wieder sage, es kann ja mal passieren. Diesen Satz möchte ich dir sowieso mitgeben, damit du dein Kind eben nicht beschämst, ist auch diese Sprache, diese achtsame Sprache einfach wichtig. Denn wenn du sagst, du hast die Kanne umgeschüttet, du hast den Boden angemalt, oh nein, ja, jetzt muss ich putzen wegen dir und jetzt ist alles kaputt wegen dir. Warum kannst du nicht besser aufpassen? Muss das denn passieren? Ich habe doch gesagt, wir stellen das in die Mitte vom Tisch, damit das nicht immer umfällt. Das habe ich jetzt schon 30 Mal gesagt. So. Wenn das passiert, dann war das keine achtsame Sprache. Das wird dir am Anfang wahrscheinlich immer noch passieren, weil wir sind auch geprägt von unserer Erziehung. Darüber kannst du in der letzten Folge ja noch ganz viel hören. Aber du kannst immer wieder nachher dich hinsetzen und sagen, boah, da war ich aber sauer, ne? Und das war des und deswegen. Und weil ich habe mich so geärgert, dass ich noch wischen musste, obwohl ich schon so kaputt war und ich hatte noch Zeitdruck. Ich weiß ja, dass das mal passieren kann. Weißt du noch neulich, als mir mal das Wasserglas umgekippt ist? Da können wir wieder das Kind abholen und dieses Beschämen halt lassen. Und diese achtsame Sprache ist halt immer eine Ich-Botschaft, sowieso, dass du von dir sprichst. Ich bin so sauer, dass ich jetzt wischen muss. Und was einfach hilft, um überhaupt erstmal in Situationen zu gehen, wo irgendwas passiert ist. Auch bei Geschwisterstreit zum Beispiel, dass du auch nicht sofort sagst, was hast du gemacht? Sondern dass wir erstmal fragen, was ist passiert? Oder wie konnte das passieren? Und danach, das kann ja mal passieren. Denn es kann passieren, das ist das Leben. Es kann passieren, dass du mal ungehalten reagierst und doch mal wütend rumschreist, wenn irgendetwas deine Kinder kaputt gemacht haben aus Versehen. Es kann passieren, dass wir doch mal als Kind unsere Schwester oder unseren Bruder hauen, weil wir wütend sind. Es kann mal passieren, dass was umfällt. Es kann mal passieren, dass ich als kleines Kind ja überhaupt noch nicht weiß, wo ich überall malen darf und male den Boden an. Und dann lernen wir. Dann lernen wir alle und in der nächsten Situation reagieren wir vielleicht dann anders. Und unsere Kinder lernen jeden Tag und so viel. Sie lernen sich so in ihre Familie einzupassen. Sie wissen genau, was darf ich bei Mama, was darf ich bei Papa, was ist hier bei uns wichtig, wo wird Mama vielleicht sauer und wo kann ich locker sein. Und da wird sie das noch aushalten, wenn ich jetzt noch dreimal albern um den Tisch renne. Solche Dinge. Und um diese tiefe Scham geht es einfach auch ganz viel bei der inneren Kindarbeit. Und die Scham ist wirklich sehr versteckt, weil sie ist ein absolutes Tabuthema. So an die Angst kommen wir vielleicht öfter mal ran und Traurigkeit, da sind wir auch so, ja, traurig ist ja schließlich jeder mal. Aber dieses Schämen, das hat immer noch sowas von, das darf ich nicht und das darf ich auch nicht zeigen. Und ja, da dann ranzukommen in dieser inneren emotionalen Arbeit. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir tauchen wirklich tief ein in die emotionale Ebene und kommen dann gleichzeitig auf die Körperebene, wo wir vielleicht wirklich Erstarrung fühlen. Vielleicht, wenn du so eine innere Kindmeditation machst, dann hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass du richtig gemerkt hast, wie sich deine Muskeln verkrampft haben, wie du gemerkt hast, ich kann mich nicht bewegen, wie die Atmung schwer geworden ist, wie vielleicht deine Schultern sich hochziehen wollten, der Nacken sich verkrampfen wollte. Und wenn du dann das deinem Körper ermöglichen möchtest, etwas zu verarbeiten, kannst du das unterstützen mit Bewegung. Dabei ist immer wichtig, dass wir nicht ins Ausagieren kommen, dass wir also nicht nachher da völlig schluchzend und unbeweglich da liegen und dann den ganzen Tag überhaupt nicht mehr unseren Alltag beschreiten können, sondern dass wir ganz bewusst das wählen als eine Übung und dass wir sagen, okay, ich bin hier, ich mache jetzt diese Meditation, ich spüre das beim Atmen, dass das entsteht, dass da was hochkommt, vielleicht hast du noch ein inneres Bild von der Situation vor deinem Auge und die Atmosphäre spürst du, dann kannst du da mitarbeiten, was dann in dir aufkommt. Dabei ist Begleitung super hilfreich. Du kannst dann auch lernen, das nachher selber zu machen, an gewissen Punkten kommst du vielleicht nicht ganz weiter, dann ist immer Unterstützung von einer Trainerin zum Beispiel oder Therapeutin. Ja, und dass dann eben die Körperebene mit einbezogen wird und dein Körper diese Erstarrung ausleben darf, eben ohne es auszuagieren. / Boxsack, darüber kannst du dir nochmal die Wutfolgen anhören. Das ist einfach dann wichtig, damit wir traumasensibel damit umgehen, damit wir eben nicht durch das Ausagieren uns wieder retraumatisieren, also dass wieder alles total hochkommt und uns wieder völlig überwältigt und wir danach die Woche fix und fertig sind und gar nichts mehr hinkriegen und ja, wieder voll in diesen alten Gefühlen drin sind. Dann ist es einfach wichtig, das achtsam zu begleiten und dann darf das sich auch später noch verarbeiten, auch wenn es schon uralt ist aus deiner frühen Kindheit. Ja, also wie immer hier in meinem Podcast, du darfst dich selbst bedürfnisorientiert begleiten, nach deinen Bedürfnissen schauen, bei deinem Kind immer versuchen, das Verhalten zu verstehen. Was steckt dahinter? Alles Verhalten hat einen guten Grund, jedes Gefühl hat einen guten Grund. Und du darfst da immer schauen, was steckt dahinter, wie kann ich damit umgehen, wo brauche ich vielleicht Hilfe. Genau, möchte ich vielleicht üben, achtsamere Sprache mit Kindern zu erleben. Ja, dann bist du hier bei meinem Podcast auf jeden Fall richtig und kannst auch dich zum Beispiel mit aktivem Zuhören nach Gordon beschäftigen oder mit der gewaltfreien Kommunikation. Wie immer, wenn du dazu eine Frage hast, weil das wirklich ein tiefes Thema ist und ich denke, diese Erstarrungsreaktion ist in jedem von uns an der einen oder anderen Stelle mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und da ja, können wir dann schauen, wie wir damit umgehen möchten. In der nächsten Folge wird es um noch eine Traumareaktion gehen. Vielleicht denkst du, wieso? Sie hat doch schon alle drei. Es gibt noch eine, die ist noch nicht ganz so bekannt und das ist die Unterwerfungsreaktion. Und die nächste Folge wird heißen, wenn dein inneres Kind immer lieb ist. Und das wird es nochmal ganz spannend. Ich lade dich also für nächste Woche ein, danke dir fürs Zuhören und freue mich wie immer über Nachrichten, über Bewertungen oder wenn du diese Folge teilst. Vielen Dank und bis bald, deine Sarah.